Hallo liebe Scheitis, wir sind's wieder, Nick und Leon, eure Hallo. Besten Scheitern-Freunde. Heute geht es um den vielleicht größten Betrug im britischen Fernsehen. Eine Geschichte, von der wir nicht lernen können, aber die sehr unterhaltsam ist.
Dazu unterhalten wir uns noch über OnlyFans und ich habe was aus meinem Kinderzimmer mitgebracht, wo ich nicht weiß, wie viel es wert ist.
Schon Borno und guten Tag.
Hallo, ihr Opfer, ihr...
Opfer?
Ja, ich finde
so, das... Reinstarten mit einer Beleidigung, findest du also, ist der richtige, ja, das richtige Entree hier in dem Podcast?
So im Zusammenhang mit Scheitern, Gescheiterten, ihr Opfer, aber die auch gerne mal einen Fehler machen, die auch sagen,
ach so, ja.
Hey, heute war mein Tag wieder mal nicht perfekt, ich habe vergessen, meinem Kind frisches Gemüse zum Abendessen zu geben, es gab mal wieder nur ein trockenes Käsebrot.
Wie war denn dein Tag auf einer Skala von 1 bis 10 bis hierhin?
Bis hierhin war der... Eine 9, würde ich sagen.
So gut. Hoppala, wie kommt denn das?
Ja, das kommt dadurch zustande, dass ich gut geschlafen habe, dass der Weg fertig machen morgens mit den Kindern in den Kindergarten bringen völlig stressfrei war.
Ja.
Hat sehr gut geklappt. Und dann war ich mit meiner Frau noch im Baumarkt, habe ein paar Sachen für den Garten eingekauft.
Klassisches Date, wenn man verheiratet ist und Kinder hat.
Couple Time. Und das hat gut geklappt. Also ich meine, es gibt ja auch so Einkaufssituationen, wo man sich dann uneinig ist.
Als Paar meinst
als
du?
Als Paar. So, und das hat einfach sehr gut gekriegt. War so Hand in Hand, weißt du, so One Team.
Was habt ihr denn gekauft im Baumarkt?
Also wir haben zum Beispiel einen Kabelkanal gekauft, um den Fernseher jetzt finally an die Wand zu hängen. Und
boah,
die
krass. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn du Kabelkanäle schon kaufst, dann bist du zu 99% in der Wohnung oder dem Haus fertig, ne?
Ja.
Also Kabelkanal ist so das allerletzte, was du machst. Kabelmanagement ist was total Geiles.
Mhm.
Wirklich, ich liebe es, wenn du keine Kabel siehst, aber das ist so das allerletzte, wo man immer sagt so, ja, müssten wir mal, aber oh, wenn wir mal Zeit haben, ja, müssten wir mal einen Baumarkt, ja, machen wir mal.
Ja, ihr seid noch in der Phase, ihr seid ja noch frischer hier bei euch zu Hause, dass viele Sachen noch nicht erledigt sind.
Nee.
Und bei uns.
Schön, dass du es sagst, aber.
Ja, also ist jetzt auch kein
Heute
Diss.
Heute bist du charmant.
Das ist ihr Opfer. So ist es doch. Und bei uns ist es so, dass wir jetzt manchmal manche Sachen einfach schon so neu machen oder umplanen, zum Beispiel auch einen neuen Spiegel für den Flur mit einer Tapete hinten dran, total krank. Solche Sachen. Ja, und ansonsten waren wir chillig hier.
Wir haben, apropos so unterschwellige Disses, ne? Wir haben ja bei uns der Vorgarten, ich finde wirklich das Prinzip Vorgarten, ich verstehe Vorgärten nicht. Ich brauche keinen Vorgarten. Vorgarten ist so richtig dumm deutsch,
ja.
So repräsentativ. Du musst nochmal was machen für die Nachbarn. Du selbst siehst es nicht, klar, wenn du heimkommst, aber vor allem ist es Arbeit, um die du dich kümmern musst, so Garten, um den du dich kümmern musst.
Genau.
Ich bräuchte das nicht und deswegen haben wir unseren Vorgarten auch noch nicht gemacht.
Mhm.
Das sind so, was ist das? 2x3, ja, also 6 Quadratmeter. Einfach nur Erde bei uns. Jetzt kommt das Unkraut nach dem Winter, wo es so ein bisschen wärmer wird. Und alle anderen Nachbarn haben sich das schon richtig schön gemacht. Also wirklich schön. Ich habe da absolute Hochachtung vor, wenn du da Muse hast, dir so repräsentative Pflanzen zu kaufen, Gräser, das schön zu machen, drumherum Rindenmulch. Aber der Vorgarten ist das allerletzte. Und unser Nachbar kam letztens so zu mir, läuft so vorbei und meint so, ja, also er versteht ja auch, warum da letztens ein Hund reingemacht hat, weil das sieht man ja noch nicht so richtig als Garten an. Vielleicht denkt dann der Hund, weißt du, das ist einfach so eine Freifläche. Und ich so, Alter, was?
Boah, das ist schon ein harter Diss auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die vor allem diesen Vorgarten als erstes mitdenken oder mitplanen, damit man zeigen kann, so, ich bin so
weit. Du meinst nach vorne raus, ja. Schön und hinten ist dann...
Ja, vorne hui, hinten pfui.
Ja.
Unser Vorgarten sieht aus wie Sau. Das ist eine reine Unkrautwiese, aber ich habe den auch überhaupt nicht gern, weil, also es ist ja ein Haus mit 4 Parteien und wir kümmern uns da selber drum. Selber heißt, dass ich so dumm war zu sagen, ja, ich kann den ruhig mal mitmähen.
Ach, echt?
Ja.
Ach, du machst das?
Ja, aber nach einem Jahr habe ich dann gemerkt, dass es mir eigentlich keinen Spaß macht und vor allem ich auch überhaupt keine Anerkennung dafür kriege. Also ich finde, in so einer kleinen Gemeinschaft wäre es dann schon okay, wenn man sagt, ey, krass, dass du dich immer drum kümmerst oder ich habe was anderes übernommen. Aber wenn es halt nicht so ausgeglichen ist, dann nervt es mich und außerdem scheißen da halt auch die Hunde rein.
Was habt ihr da? Ihr habt da Gras und dann sind die Mülltonnen
da? Da ist Rasen, der zunehmend von Unkraut übernommen wird. Und dann haben wir so ein Flieder und wie heißt dieses andere? Pampasgras da reingepflanzt. Ah, ja, okay. Also so drei kleine Büsche sind da mit drin. Das haben wir mal einmal so als Gemeinschaft an einem Samstag da so reingepflanzt. Das war ganz nett. Aber wenn man sich halt nicht richtig drum kümmert, dann verfällt es. Und ich meine, so viel Zeit habe ich auch nicht. Und wenn ich mich entscheiden muss, ich habe jetzt eine Stunde Zeit, was draußen zu machen, dann fange ich natürlich in meinem eigenen Garten an, bevor ich den Vorgarten vom ganzen Haus mache.
So denke ich halt auch. Also nicht mit vom Haus, weil ich wohne ja mittlerweile in einem eigenen Haus, zum Glück. Ja. Voll geil, thank God und so. Aber das ist halt, das ist für die Nachbarn, das Stück da vorne. Ne?
Hat der Gott euch das Haus vermacht oder was? Hat der Gott euch das geschenkt?
Na, irgendjemand wird da die Finger im Spiel gehabt haben, dass die Fäden so geleitet wurden, dass es alles glücklich rauskam am Ende. Glaubst du nicht? Glaubst du nicht an Gott?
Nee.
Gar nicht? Du glaubst nicht, dass es eine höhere Instanz irgendwie gibt?
Also, ich mache mir darüber ganz wenige Gedanken und vielleicht, ja, es kann schon sein, dass es da was gibt und ich bin auch schon empfänglich für so übersinnliche Geschichten, das höre ich mir gerne an oder gucke ich mir gerne an. Manchmal ist da was, aber ich bin noch an dem Punkt, dass ich nicht selber so eine fertige Meinung habe, sondern es ist so eine Mischung aus, was man als Kind gesagt bekommen hat.
Okay.
Und es juckt mich halt einfach wenig. Ich unterhalte mich wenig drüber. Aber jetzt zum Beispiel, mein Sohn kommt jetzt langsam dahin, dass er mal fragt, was ist denn ein Gott oder was sind denn Götter? Was machen die? Oder wenn man zum Beispiel Feiertage erklärt, dass man dann versucht, Religion und Glaube irgendwie zu beschreiben, was ultra schwierig ist. Und dann ist es eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich es nicht zu sehr schlecht rede, weil er soll ja auch irgendwie das einigermaßen neutral
Meinung auch verstehen. Bilden können. Ne?
Genau, ja.
Weißt du, was ich total geil fand als Kind? Das geht so in die ähnliche Richtung. Ich hatte ein Buch, das war so ein richtig großes Buch, also schon DIN A4, Hochglanz, relativ dick, bestimmt 300 Seiten. Und das hieß Übersinnliche Phänomene.
Ah.
Ich weiß nicht, wieso meine Eltern mir ein Buch geschenkt haben, Übersinnliche Phänomene. Aber in diesem Buch waren nur Dinge drin, die man nicht erklären kann. Und zwar nicht, überhaupt nicht in einem göttlichen Kontext, sondern mehr so, um es mal zu sagen, weil ich das als erstes im Kopf habe, so spontane Selbstentzündung. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Also spontane Selbstentzündung ist ein Phänomen, was überall auf der Welt schon mal aufgetreten ist, was man nicht 100%ig erklären kann, wo Menschen einfach in Flammen aufgehen und verbrennen.
Ach, Menschen sogar?
Ja, okay. Menschen.
Ja.
Und das ist ja, also, warum verbrennt ein Mensch? Das ist ja eigentlich nicht möglich. Wir bestehen zu was? 80% aus Wasser.
Ja.
Es sollte nicht möglich sein, dass ein Mensch brennt. Und das Besondere an dieser spontanen Selbstentzündung ist, dass diese, das ist jetzt Wissen, was ich hatte von mit 10 Jahren. Ja?
Ja.
Also dieses Buch habe ich schon seitdem nicht mehr angefasst, aber gerade kommt es in meinen Kopf und ich denke mir so, wow, das war echt krass. Und die Menschen verbrennen komplett, also auch die Knochen. Normalerweise, wenn du so irgendwo ein Feuer hast und da sind Menschen, die zu Tode kommen, dann bleiben so Sachen wie Zähne oder Knochen bleiben meistens über, weil das eben nicht wirklich verbrennt. Dafür brauchst du höhere Temperatur.
Ja,
bei
ja.
spontaner Selbstentzündung verbrennen die Menschen kompletto.
Das ist ja verrückt.
Und es ist von der Wissenschaft nicht zu klären, mein Stand, wie das zustande kommt.
Ja, aber ich liebe es, sowas zu lesen, darüber nachzudenken. Ich freue mich schon, wenn ich mit meinen Kindern solche Bücher und Geschichten lese.
Würdest du das deinen Kindern geben?
Weil ich völlig verunsichert.
Genau, so. Ich sag dir eins, dass das Ding ist, ich habe dieses Buch geliebt, ich habe es aufgesaugt, ich habe wirklich, ich glaube, ein Jahr lang immer in diesem Buch geblättert, weil es da so viel Zeug gab.
Ja.
Aber das Problem ist, ich war eigentlich zu jung. Etwas, was du wissenschaftlich nicht erklären kannst, das ist ja jetzt etwas, was mein Gehirn überfordert, aber ich kann es zum Glück abschalten und einfach sagen, oh ja, ist halt so.
Ja.
Kann man nicht erklären, wird schon irgendeinen Grund haben. Wahrscheinlich waren die Aufzeichnungen nicht richtig. Wahrscheinlich hat sich da doch jemand mit Benzin übergossen und das war halt in, was weiß ich, Argentinien und wurde von Mund zu Mund weitergetragen. Keine Ahnung, ja?
Ja.
Aber ein Kinderkopf mit 10 Jahren, der denkt halt dann nachts drüber nach, der wacht auf, der macht sich richtig Sorgen.
Kann mir das passieren?
Exakt.
Oder bei wem möchte ich nicht, dass das passiert? Das ist so auch nochmal ein ganz anderes Thema, wovor ich Angst habe, quasi meinen Kindern irgendwas zu früh zuzumuten oder nicht aufgepasst zu haben. Und diese Fehler, dieses Scheitern wird ja auch im Elternbereich kommen, da sind wir nicht gefeit vor. Aber wenn du gerade sagst, aus deiner Kindheit, Erinnerungen an deine Kindheit. Ich habe was mitgebracht aus meinem Kinderzimmer. Aus meinem Kinderzimmer ist mir was in die Hände gefallen und ich möchte das hier auch im...
Oh Gott, das ist schwer. Darf ich vorher was fragen?
Ja.
Wie kann dir etwas aus deinem Kinderzimmer in die Hände fallen?
Mein Vater hat gesagt, wir haben das noch übrig.
So, das Kinderzimmer?
Das, was ich jetzt hier dabei habe.
Aber haben die noch ein Kinderzimmer, dein Kinderzimmer bei sich zu Hause?
Ja.
Das komplett eingerichtete Kinderzimmer.
Weiß ich nicht. Ich war schon lange nicht mehr dort. Ist ein anderes Thema, so was unsere Beziehung betrifft. Aber
bis vor kurzem war, oder bis vor ein paar Jahren?
Mein letzter Stand bis vor ein paar Jahren war das, glaube ich, noch teilweise vorhanden.
Das Zimmer.
Ja, also
was weiterhin als Kinderzimmer quasi geführt wird und da ist auch niemand anderes.
Ja, weil es einfach nicht gebraucht wird. Das Haus ist zu groß für meine beiden Eltern. Und ich weiß, dass dort auf jeden Fall noch mein Schreibtisch drin steht. Also mein Kinderschulschreibtisch.
Aber fühlt sich das nicht komisch? Also rein, wenn du jetzt als Vater drüber nachdenkst, deine Kinder ziehen aus, ist natürlich noch sehr weit weg.
Ja.
Aber ein Kinderzimmer so zu lassen, wie es ist, ist auch schon, weiß ich nicht. Also ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, weil du natürlich wahrscheinlich nicht loslassen möchtest und so, ne? Und dir dieses Stückchen bewahrst, das hörst du ja auch ganz häufig, wenn, das ist eine andere Geschichte, aber wenn jemand stirbt zum Beispiel, dass du da den Schrank nicht ausräumst und sowas, was ganz traurig ist. Und analog dazu, das Kinderzimmer so zu lassen, ist ja auch, ist irgendwie komisch, oder?
Ja, auf jeden Fall finde ich das komisch. Und ich sage jetzt, ich glaube, ich würde es, wenn ich später in der Situation bin, würde ich das nicht machen. Ich würde das einfach irgendwann die Sachen verkaufen oder halt umbauen, umnutzen, das Zimmer. Aber ich glaube, dass man jetzt schon an sich sieht, wie man damit umgehen wird. Also du kannst ja jetzt schon von dir sagen, wie gut kannst du dich von Sachen trennen.
Ja.
Das passiert ja auch im Kleinen schon. Kleine Sachen aus deiner Kindheit, die du hast. Hefte, Zeugnisse, Erinnerungen, Spielzeug. Wie gut bist du da? Wie gut kannst du das loslassen?
An meine Sachen?
Ja.
Da bin ich schon relativ gut. Aber jetzt, wo du es gerade sagst, ich merke, dass ich schon mit Sachen von Kindern einfach Dinge verknüpfe und dann etwas nicht weggeben kann, keine Ahnung, Kleidungsstück, weil du immer das Kind dann darin siehst, ja, wie er die ersten Schritte gemacht hat.
Ja.
So, und vielleicht ist das natürlich, wenn dann dein Sohn, ich habe ja zwei als Zwillingspapa, wenn du dann weißt, in diesem Zimmer waren die Kinder 14 Jahre lang, sind da aufgewachsen, hatten die erste Freundin, haben da gezockt, wir haben uns gezofft, dann willst du das vielleicht beibehalten, so dieses Stück Erinnerung, weil sonst wäre das ja weg.
Kann gut sein, gerade wenn du das Zimmer nicht dringend brauchst.
Ja.
Ja. So, jedenfalls hat mein Vater zu mir gesagt, so, wir haben hier diese Flasche gefunden, willst du die haben?
Diese Flasche.
Und ich hatte die natürlich völlig vergessen und es ist diese Glasflasche hier, eine ehemals Asbach-Uraltflasche.
Ach Gott, aber eine ganz schön große.
Eine ganz schön große. Und ich habe in meiner ganzen Kindheit mich nie gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass meine Eltern eine, ich würde mal sagen, 5 Liter Asbach-Uraltflasche.
Ich sag dir, das ist nicht ungewöhnlich. Das ist so, deine Eltern sind, oder unsere Eltern vielmehr, sind so diese Generation.
Die Generation Bar. Eierlikör.
Ja, auch.
Und Bar im Keller.
Genau, Bar im Keller. Und da hattest du eine Bar und da waren immer diese großen Flaschen.
Ja, stimmt.
Die hingen dann so an der Wand.
Ja.
Ich weiß, mein Onkel hat auch so eine Bar und da waren genau diese Flaschen.
Mit so einem Zapfhahn.
Ja.
Also zum Drehen, weißt
genau.
du?
Genau.
Ja. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, in dieser riesigen Glasflasche habe ich in meiner Kindheit Pfennige gesammelt. Viele Pfennige. Wie lange hattest du keine Pfennige mehr vor Augen? Also ich muss sagen, es kommt mir schon noch sehr bekannt vor.
So, ich wollte gerade sagen.
Zweier, Fünfer, die Fünfer waren mal gelb, aber sind jetzt auch hier schon richtig ausgewaschen.
Es ist nicht so, dass ich es komplett vergessen habe. Das Einzige, was ich jetzt gerade sehe, was ich nicht mehr wusste, ist, dass es ein 2-Pfennig-Stück gab.
Ja, doch, klar.
2-Pfennig kenne ich nicht, weil das gibt es jetzt nicht mehr. Weißt du, jetzt hast du auch 1 Cent und du hast 5 Cent, aber es gibt keine 2 Cent. Überlegst du gerade lange?
Ja. Es gibt doch 2 Cent.
Gibt es 2 Cent?
Moment. Klar gibt es ein 2-Cent-Stück. Wie kommst du denn darauf, dass es kein 2-Cent-Stück gibt?
Ich bin tatsächlich jemand, der sehr wenig Bargeld immer dabei hat und häufig bei so kleineren Centbeträgen runde ich dann auf den vollen Betrag auf. Also ich finde es manchmal ein bisschen komisch, wenn und fast belastend im Portemonnaie dann, auch wenn das so blöd klingt, aber wenn du was kaufst für 17,99 Euro und dann stehst du da und wartest ewig, bis sie dir diese eine Cent zurückgibt oder eben die bei 98 2 Cent.
Ja, ich wäre auf jeden Fall froh, wenn Smartphone Pay überall funktionieren würde. Ich bin wirklich stolzer Besitzer von Apple Pay mittlerweile und habe das endlich seit, keine Ahnung, 3 Jahren mal auf meinem Handy eingerichtet und habe gedacht, was wäre das für ein Riesenaufwand, wäre ganz praktisch, Handy hinhalten, aber bis ich mich da wieder eingelesen habe, das war wirklich einer der leichtesten Moves auf meinem Handy, die ich jemals gemacht habe. Es hat eine Minute gedauert, um meine 2 Kreditkarten dort zu hinterlegen und die eine EC-Karte und lässt sich mega leicht verwenden. Aber was denkst du, wie viel Pfennig sind in dieser Flasche hier drin, um es mal zu schätzen?
Normalerweise würde ich an sowas rangehen und dann erstmal überlegen, wie viel sind in einer Schicht und wie viele Schichten geht es nach oben. Aber wenn ich jetzt mal ganz grob einfach schätzen muss, dann gehe ich trotzdem so ran und mache das in meinem Kopf. Also ich würde schätzen, es sind ungefähr 200 hier unten, dann sind das 20 Schichten, es sind 400 Euro.
Okay, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall schon mal genauer geguckt. Es gibt keine Münze, die höher als 5 Pfennig ist. Also es sind jetzt keine Euro, Markmünzen oder was Größeres am Start. Oder was gab es noch? 50 Pfennig wahrscheinlich.
Das sind ja D-Mark. Sorry, ich habe gesagt 400 Euro. 400 D-Mark, ja. 200 Euro.
Und ich werde jetzt versuchen rauszufinden, was man mit dem Geld machen kann. Ich habe keine Ahnung, wo man das umtauschen kann, auch wie der Wechselwert ist, ob man das bei jeder beliebigen Bank zurückgeben kann.
So war das mal, das konnte man mal machen und jetzt musst du, glaube ich, zur Bundesbank.
Das könnte sein. Da müsste ich mal gucken, wo eine ist und dann bin ich auch gespannt, was der Wechselwert ist. Vielleicht habe ich ja voll viel Geld in den Wind geschossen, weil ich so lange damit gewartet habe.
Warum?
Keine Ahnung, wie der Wechselkurs zwischen D-Mark und Euro ist. Kann ja auch sein, dass der sich über die Zeit verändert. Weißt du, Inflation und so, ich bin auch kein Wirtschaftsexperte, aber kann ja sein, dass das im Verhältnis immer schlechter wird. Also wenn man das direkt im ersten Jahr umgetauscht hätte, dass man verhältnismäßig mehr Geld dafür bekommen hätte.
Kann jetzt bestimmt jemand da draußen beantworten und sagt so, ja, nee oder ja, okay.
Jedenfalls werden wir euch auf dem Laufenden halten, wie viel das Ganze wert ist und ob ich das in Euro umgetauscht habe, das werdet ihr mitbekommen. Auf unserem YouTube-Kanal Nick und Leon, auf Twitch oder auf Instagram. Nick
und so Leon. Ist es. Und damit kommen wir jetzt mal zu dem Scheiternfall.
Ja.
Oder wollen wir erst eine Karte ziehen?
Ah, noch eine kleine Karte.
Also, unsere Kennenlernfragen, in denen wir uns tiefe Fragen stellen. Du darfst dir eine aussuchen und ziehen dieses Mal. Das letzte Mal habe ich gemacht.
Oh, geile Frage. Das ist eine geile Frage.
Ja.
Was ist deine erste Erinnerung?
Meine?
Ja.
Es ist nicht meine erste Erinnerung, aber die erste Erinnerung, die mir gerade in den Kopf kommt, ist, dass ich mir mal das Handgelenk gebrochen hatte.
Ja.
Und da waren wir auf dem Spielplatz und es gab da so einen großen Traktorreifen. Mhm. Und diesen Traktorreifen, da konnte man sich draufsetzen, es war eine Schaukel. Und ich bin mit meiner Cousine auf diesem Traktorreifen gewesen und sie meinte, ich wette, du traust dich nicht vom höchsten Punkt abzuspringen.
Oh.
Und da ich natürlich ein krasser Stuntman bin, habe ich gesagt, doch, na klar, traue ich mich, Logo, Logo. Und dann habe ich versucht, vom höchsten Punkt abzuspringen, habe aber den Punkt um so eine Millisekunde verpasst. Sprich, es ging nach oben dann ging es schon wieder ganz leicht nach unten und durch Flugkräfte bin ich eben nicht nach vorne abgesprungen, sondern weil der Reifen nach unten, nach hinten ging, bin ich abgesprungen und nach hinten gefallen. Mhm. AKA rückwärts aufgekommen und wollte mich mit dem mit Hand halt abfangen und die Hand ist einfach durchgebrochen. Dann sind wir ins Krankenhaus und pipapo. Daran erinnere ich mich und ich erinnere mich dann wieder daran, dass ich einen Gips hatte und auf einem Spielplatz mich nicht stoppen konnte, sondern Fußball gespielt habe mit Gips, ganz frischem Gips und wieder auf die Hand gefallen bin. Und ich weiß noch, dass ich mir richtig Sorgen gemacht habe, ob ich dann mir wieder quasi die Hand gebrochen habe. Aber es war glücklicherweise in dem Gips und es ist nichts passiert.
Das könnte ein Snippet für Social Media sein. Deswegen sage ich mal hier in die Kamera noch, einmal bitte in die Kommentare eine Hand posten, wer sich als Kind auch den Arm gebrochen hat. Weil ich kenne so viele, die sich als Kind Arm oder Hand gebrochen haben. Und meine Geschichte ist so ähnlich mit deiner. Ich habe mir beim Fußballspielen die Hand gebrochen. Und dann, als der Gips weg war, habe ich mir dieselbe Stelle nochmal gebrochen, als ich von der Schaukel gesprungen bin.
Echt?
Mhm. Und da war es aber dann tatsächlich nochmal durch. Das war richtig dumm im Landschulheim, erster Tag. Wir sind dort gerade angekommen.
Was ist denn das Landschulheim?
Kennst du nicht
das
Landschulheim? Oder ist es Schullandheim?
Weiß ich nicht, was das ist.
Also halt so eine Freizeit mit der Schule.
Landschulheim. Ich dachte, nie gehört.
Oder ist es gerade so ein
Jetzt
Ding?
Jetzt fang nicht wieder an zu googeln.
So ein Wort, was ich immer falsch ausgesprochen habe oder falsch
in Erinnerung. Jugendherberge oder was?
Ja, Jugendherberge.
Warum sagst du nicht Jugendherberge?
Weiß ich nicht.
Warum sagst du Landschulheim?
Ich glaube, bei uns hieß es Landschulheim.
Landschulheim klingt richtig falsch.
Vielleicht ist es auch falsch.
Landschulheim klingt nach so einer Sekte. Und dann sind wir ins Landschulheim.
Das ist eigentlich schon eine ganz komische Bezeichnung. Naja, auf jeden Fall sind wir da gerade angekommen, war glaube ich 7. Klasse, Klamotten ausgeräumt und so, weg von zu Hause, wir sind die Coolsten, guck mal, was ich kann, ich spring von der Schaukel. Als, keine Ahnung, 12-Jähriger auf dem Spielplatz, richtig übertrieben. Und die Lehrer müssen sich auch gedacht haben, oh mein Gott, dieser Spacko. Erster Tag angekommen, er bricht sich das Handgelenk. Meine Eltern mussten dann kommen, um mich abzuholen. Das war eine Stunde weit weg von zu Hause. Haben wahrscheinlich auch gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt ist er mal 3 Tage weg und meint, er muss sich nach 2 Stunden den Arm brechen. Ja, aber that's me. Ich bin Nick. Hallo.
Ich habe mir auch einmal etwas zweimal gebrochen. Ich habe mir das Schlüsselgelenk einmal gebrochen, als ich im Winter Fahrrad gefahren bin.
Schlüsselbein?
Ja.
Ja.
Was habe ich gesagt?
Schlüsselgelenk.
Schlüsselbein, meinte ich. Und ich bin im Winter Fahrrad gefahren, habe nach unten geguckt, weil es so kalt war. Und habe halt so meinen ganzen Kopf, mein ganzes Gesicht in die Jacke gesteckt, damit ich eben dieses Kalte einmal.
Ja,
und dann bin ich gegen ein Auto gefahren und dann.
Ah, wirklich?
Ja, ja. Habe ich dir das noch nicht erzählt?
Nein, aber ich bin auch mit dem Fahrrad voll gegen das Auto gebrettert.
Und warum bist du gegen ein Auto gebrettert?
Weil ich mit meinem Kumpel Andreas gespielt habe, wer kann beim Fahrradfahren länger nach hinten gucken?
Oh, auch clever. Ja, das ist fast genau. Kann man sich selbst entscheiden, was cleverer ist? Wenn es kalt ist, nicht nach vorne gucken, sondern nach unten, weil man das Gesicht in der Jacke hat. Oder spielen, wer kann länger nach hinten gucken? Beides richtig dumm.
Ja.
Und danach habe ich mir das Schlüsselbein nochmal gebrochen, weil es hieß, dass es nach 4 Wochen wieder zusammengewachsen wäre. Und nach 4 Wochen und einem Tag habe ich wieder bei einem Fußballturnier teilgenommen.
Clever.
Clever. Und da kam so ein, ich muss es so sagen, Dicker. Und der ist mir seitlich gegen die Schulter gedonnert. Ja. Er wollte überhaupt nicht zum Ball. Ist einfach nur unkontrolliert in mich reingedonnert.
Konnte wahrscheinlich auch gar nicht mehr bremsen.
Der war gut. Der war einfach gut und groß.
Ja.
Ja, und halt korpulent. Und dann ist er gegen meine Schulter gedonnert und das machte wirklich durch dieses Ganze, es war ein Hallenturnier, knack. Und meine Mutter auf der Tribüne gesessen, ah ja, wir
und
müssen wieder los.
Wieder sie ist direkt aufgestanden.
Wir kommen zu unserer heutigen Scheiterngeschichte. Und zwar geht es um Charles Ingram. Vielleicht habt ihr schon mal von Charles Ingram gehört oder wie ich, noch nie.
Nee.
Sagt dir Charles Ingram was?
Nee, ich kenne nur Brandon Ingram, das ist ein NBA-Basketballspieler.
Vielleicht sind die verwandt oder verschwägert.
Könnte sein.
Jedenfalls ist Charles Ingram einer der größten Betrüger der britischen Fernsehgeschichte.
Mhm.
Das ist ein ehemaliger britischer Major oder Major, also ein Soldat. Mhm. So eine Soldatenlaufbahn und Major ist relativ weit oben.
Ja.
Der aber aufgrund dieses Betrugsfalls, über den wir gleich sprechen, nach 17 Dienstjahren entlassen wurde. Charles Ingram hat bei Wer wird Millionär betrogen, also der britischen Ausgabe. Das ist so das, was ich mich immer frage. Warum versucht nicht jemand, bei Wer wird Millionär zu betrügen?
Ja.
Charles Ingram hat es gemacht und Charles Ingram hat tatsächlich 1 Million britische Pfund gewonnen.
Okay, krass. Jetzt darf ich raten, wie er betrogen hat?
Ja.
Also es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder, indem du dich mit dem Moderator verbündest.
Das wäre sehr clever und würde wahrscheinlich auch nie jemand rauskriegen, oder?
Aber dann, also da, das kann ich mir allerdings schwer vorstellen, weil der halt seinen sehr gut bezahlten Job riskiert, dafür, dass er dann im besten Fall 50% bekommt von der Million. Und
aber es wäre noch besserer Stundenlohn.
Ja, ja, das stimmt. Oder du würdest es regelmäßig mit mehreren
Zack,
Kandidaten
seit
machen.
Dem neuen Moderator geht die Gewinnerquote steil nach oben.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da einige Sicherheitsmaßnahmen gibt, dass der Moderator eben nicht die Fragen vorher schon kennt. Und dann bleibt eigentlich nur, also du kannst ja nicht heimlich googeln während des ganzen Spiels. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Vor allem reden wir um die Zeit von 2001.
Ah, okay. Dann muss es irgendwas mit dem Publikum zu tun haben.
Ja, oder er hat einen Knopf im Ohr, dachte ich.
Ach so.
Also, verstehst du? Knopf im Ohr, sodass man es nicht sieht. Irgendwie Mütze drüber. Und er hatte quasi einen Telefonjoker auf Dauerschleife.
Der nicht vor Ort war. Also der kann ja dann auch wo draußen gewesen sein, weil der würde alle Fragen vom Moderator hören und auch die ganzen Lösungsvorschläge.
Genau. Ja. So dachte ich als allererstes, weil ich mir immer gedacht habe, es gibt ja so Spionage-Software und so weiter, die nicht sichtbar ist und das muss ja irgendwie funktionieren.
So wie dieser große Schachskandal mit dem einen sehr erfolgreichen Spieler und Betrüger, der ein Analsignal hinten drin hatte und damit Zeichen bekommen hat.
Bitte. Das habe ich nicht mitbekommen.
Das ist einer der größten, also es ist der größte Schachskandal in der Geschichte.
Vielleicht sollten wir darüber einfach eine eigene Folge machen.
Ja, dann mache ich mich nämlich auch nochmal schlau, lese mich ein bisschen ein in Analplugs, da bin ich bisher nicht so tief drin. Da werde ich mir noch mal ein bisschen reingeschnüffeln in die Geschichte.
Oh, jetzt komm. Du weißt nicht, wann Schluss ist.
Nee, auf keinen Fall.
Zurück zu Charles Ingram. Es geht um den 9. September 2001. Da war die Aufzeichnung für die britische Version von Wer wird mit Millionär. Moderator war Chris Tarrant. Und du hast schon recht. Es ging tatsächlich um Betrug in Kooperation, möchte ich fast sagen, mit dem Publikum. Also er hatte Komplizen.
Mehrere, okay.
Er selbst kommt auch aus einer Wer wird Millionär-Familie, muss man sagen. Also seine Frau hat schon selbst bei Wer wird Millionär teilgenommen und auch sein Schwager und beide haben 32 Pfund gewonnen.
32.000.
32.000, ja, 32K gewonnen. Und wahrscheinlich haben die sich dann da gedacht so, boah, 32 war okay mit Wissen, aber guck mal, wir waren jetzt schon zweimal da, wie könnte man da
Ich vermute,
das ist so ein wichtiger Bestandteil, ehrlich gesagt,
von dieser Geschichte. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil die schon mal auf dem Stuhl gesessen sind und dann...
Richtig. Und das ist was anderes, als wenn du es im Fernsehen schaust.
Ja.
So, er war vor Ort, seine Frau im Publikum, du kennst das ja dann immer, ne? Du hast dann, wen haben sie mitbekommen als Begleitung? Zack, ja. Kamera auf sie und sie war ganz ergriffen. Die ersten 7 Fragen, also bis inklusive der 4000 Pfund Frage, hat der Charles Ingram gepackt. Mhm. Allerdings braucht er dafür schon 2 Joker.
Okay.
Also es zeigt schon so ganz sattelfest war er nicht. Dann war Schlusssignal und die Aufzeichnung ist am nächsten Tag weitergeführt worden.
Genau, das wird ja immer über mehrere Sendungen gezogen, wenn du lang genug drin bist.
Ich glaube, das ist auch wichtig für die Geschichte, weil da, vielleicht haben sie auch erst danach gedacht, oh, wir müssen jetzt mal...
Lass mal was versuchen, das läuft nicht gut.
Das läuft nicht gut, wir müssen irgendwie so einen Sicherheitsjoker noch einbauen, ja. An Aufzeichnungstag 2 ging es dann weiter und er hat es wirklich geschafft, bis zur 1-Million-Frage zu kommen und die auch richtig zu beantworten. Was aber auffällig war, ist, dass er extrem lang gebraucht hat, um die Fragen zu beantworten.
Okay.
Das Ganze ging los bei Frage Nummer 10, 32.000 britische Pfund. Die Frage war, wer hat 2000 das Album Born to Do It veröffentlicht? Ich gebe dir die Antwort mal vor, ja? War das A, Coldplay, B, A1, C, Craig David oder D, Toploader?
A1 und sagt mir nix. Ich würde jetzt mal sagen, also Born to Do It klingt nach Craig David.
Er war bei Toploader.
Ja.
Das hat sich dann so abgespielt, so, ich weiß nicht, ich bin mir unsicher, ich glaube, es ist Toploader. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher, es ist Toploader. Und ist dann immer so rumgeeiert, ja?
Geil, wie du das nachspielst, das feiere ich jetzt schon.
Und im Hintergrund,
jetzt kann ich es mir richtig vorstellen,
hast du plötzlich seine Frau gehört. Und jedes Mal, wenn er gesagt hat, ich bin mir ziemlich unsicher, es ist Toploader, hat sie gehustet.
Mhm.
Und dann hat er es immer wieder wiederholt. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Toploader. So. Und tatsächlich wurde seine Frau auch gefilmt.
Ja.
Also sie wurde gefilmt und sie hat dann, weil er es immer wieder wiederholt hat, so ein und du siehst, wie das so ein richtig nervöses Husten ist. Wenn du es wahrscheinlich in der Situation denkst, es ist ein nervöses Husten, sie weiß etwas, sie guckt auch ganz unsicher rum, sie weiß schon, dass es nicht Toploader ist und deswegen hat sie ein nervöses Husten. Denkst dir noch nichts bei.
Ja.
Es ist nicht Toploader und er entscheidet sich statt für Toploader für Craig David.
Aha.
Was die richtige Antwort ist, was er weiß, weil am Ende der 50-50 Joker gezogen wurde und nur noch Toploader und Craig David überblieben.
Ja, okay.
Und Toploader war es ja offensichtlich nicht.
Mhm.
Kann Zufall sein.
Ja.
Kann Zufall sein. Es ging dann weiter. Bei Frage 11, 12 und 13 hat plötzlich ein Kerl angefangen zu husten.
Aha.
Ein Mann, der direkt hinter ihm saß. Und zwar auch ein möglicher Kandidat. Also es ist ja immer so, es gibt dann diese Schnellfrage, die du dann möglichst schnell beantworten musst. Und der am schnellsten beantwortet, der darf sich dann auf diesen heißen Stuhl setzen.
Mhm.
Und hinter ihm saß Taquan Whittock, der offensichtlich einen Frosch im Hals hatte.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn er eine falsche Antwort hatte, dann wurde da gehustet.
Ach komm. Also es ist ja wirklich das, also der die simpelste und banalste Cheating-Strategie, die man sich vorstellen kann.
Das Beste ist, dass unser Charles Ingram bei Frage 14 das Husten offensichtlich falsch interpretiert hat, weil da kam dann ein No! Ja, wir kommen noch später darauf, wie das Ganze überführt wurde, aber es gibt Audioaufnahmen, wo halt wirklich ein No zu hören ist während diesem Husten. Ja. Die 1-Million-Euro-Frage, wir spulen ein bisschen vor. 1-Million-Euro-Frage war eine 1 mit 100 Nullen. Nennt man A, Google, B, Megatron, C, Gigabit oder D, Nonamol?
Ach krass, dafür gibt's ein Wort? Wusste ich gar nicht. Also ich kann nur bis 1 Milliarde zählen und danach weiß ich schon nicht mehr, wie es weitergeht. Was ist die richtige Antwort?
Ja, schätz doch mal. Du kannst ja bei Wer wird Millionär auch nicht sagen.
Also Gigabit ist es nicht, weil das ja was mit, das ist ja keine Zahl, sondern eine Einheit in dem Sinne, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage jetzt einfach was, das ist völlig weird am Anfang, Google.
Okay, Google ist richtig.
Echt?
Das ist tatsächlich richtig. Herzlichen Glückwunsch,
Alter, du hast eine Million spielen können.
Und tatsächlich hat er es da gibt es Ausschnitte im Internet, müsst ihr euch vielleicht mal reinziehen. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mal auf YouTube Charles Ingram eingeben und 1-Million-Pfund-Frage. Es ist absurd, weil er geht jede Frage durch.
Jede Antwortmöglichkeit.
Also jede Antwortmöglichkeit vielmehr, genau. Und macht dann so, ja, ich bin mir nicht sicher, also ich tendiere gerade zu Megatron. Oder ist es doch vielleicht Gigabit?
Gibt's
ja,
nicht.
Vielleicht ist es auch... Ich habe so eine Eingebung, das ist normal. Nee, ich glaube, es ist Google. Bin mir ziemlich sicher, es ist Google. So, also wirklich völlig absurd, wenn du diese Aufzeichnungen siehst. Und er hat dann tatsächlich diese 1 Million britische Pfund gewonnen, was nach dem damaligen Umrechnungskurs 1,6 Millionen Euro sind.
Mhm.
Und der Moderator, ja, hat ihm tatsächlich gratuliert mit den Worten, der Ingram wäre der unglaublichste Kandidat, mit dem er je gespielt hätte. Also er hatte schon irgendwie...
Da haben die schon gemerkt, dass da was nicht stimmt. Das war jetzt dann ein bisschen offensichtlich vielleicht.
Nee, ich sag dir auch wieso. Um die Illusion perfekt zu machen. Wie gesagt, es war ja dieser mögliche Kandidat im Hintergrund.
Mhm.
Der Whittock hat direkt nach Ingram die Schnellrunde gewonnen und hat auf dem heißen Stuhl Platz genommen.
Ah.
Direkt danach hat aber nur 1.000 Pfund erspielt. Also er ist quasi direkt raus gewesen. Was wahrscheinlich so eine Verschleierungstaktik war, um zu zeigen, der weiß ja gar nichts. Das kann ja kein Betrugsversuch gewesen sein. Der hat einfach nur...
Dann Also ich meine, das kann ja vorher nicht gedealt gewesen sein, dass er danach drankommt. Das musste er sich ja dann schon durch
Vielleicht hatte er einfach Schiss.
Ja, aber er muss schon diese Schnellrunde auf legalem Weg gewonnen haben.
Genau.
Ja, ja. Also das wussten die jetzt nicht vorher, dass er dann als nächster dran kam.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass er einen guten Anteil rausgehandelt hatte und dann gedacht hat, ich halte es hier alles nicht aus, ich habe betrogen und sitze auch noch auf dem Stuhl, ich mach mal lieber die Biege und hau hier möglichst schnell in den Sack.
Vielleicht. Wir kommen zum Prozess,
ja,
und zu den Ermittlungen, wie sie ihm auf die Schliche kamen.
Mhm.
Im November, also 2 Monate später, wurde Charles Ingram festgenommen. Alle drei, also sowohl die Frau als auch Charles Ingram und auch Whittock, der Kandidat im Hintergrund, der gehustet hat, haben vehement alle Vorwürfe bestritten. Und trotzdem ist nach 5 Wochen Prozess festgestellt worden, es war Betrug.
Mhm.
Ja? Alle drei wurden tatsächlich
verurteilt.
Und sie kamen den ganzen, dreien auf die Schliche, indem Audioexperten das Ganze nochmal analysiert haben.
Mhm.
Das heißt, sie haben geschaut, wann hat Whittock gehustet, und es war ein definitiver Zusammenhang festzustellen mit den richtigen Antworten und Hustern, die Whittock gebracht hat. Im konkreten Fall waren das 19 signifikante Huster auf den Bandaufnahmen, die diese Audioexperten freistellen konnten. Und wenn du jetzt online nach dieser Geschichte suchst, dann findest du auch immer, und das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte, nicht das Original, so wie es im Fernsehen ausgestrahlt wurde, sondern schon das bearbeitete Material, in dem die Huster lauter gezogen werden.
Ah.
Weil, wie gesagt, die drei bestreiten nach wie vor, dass es ein Betrugsfall war. Auch der Moderator hat im Nachhinein gesagt, ihm ist nicht aufgefallen, dass da irgendjemand gehustet hat.
Mhm.
Und Whittock selbst hat gesagt, er hatte einfach an dem Tag Husten. Und auch das konnte belegt werden.
Ah.
Er hat nämlich in der ganzen Sendung 192 Mal gehustet. 19 Huster waren signifikante Huster. Insgesamt hat er aber 192 Mal gehustet.
Wow, krass. Also ich habe ja seit Anfang der Aufnahme schon so einen Frosch im Hals. Und je mehr wir über Husten sprechen, habe ich auch Hustenreiz. Aber das ist natürlich, ich find mehrere Sachen crazy daran. Erstens, hat er vielleicht vorher seinen Husten schon vorgetäuscht? Also, dass er die ganze vielleicht, Sendung
das wäre clever gehustet zumindest
hat? Wäre wirklich sehr schlau gewesen. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, es wurde mit Videoaufnahmen gecheckt. Aber du hast ja nicht jeden Kandidat, also nicht jeden Zuschauer
richtig
durchgehend im Bild.
Richtig.
Und das allein anhand von Audio zu analysieren, ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Richtig.
Als eine Kamera auf dem Verdächtigen die ganze Zeit.
Und das war genau diese Schwierigkeit. Und der größte Vorwurf, den es in diesem ganzen Prozess gibt, ist, dass immer auch nur dieses bearbeitete Material verwertet wurde,
ja,
und eben nicht die Originalaufnahmen. Charles Ingram selbst hat angeblich ein Motiv, um den Betrug, mhm, vonstatten gehen zu lassen. Und zwar hatte er privat Schulden in Höhe von 50.000 Pfund. Er selbst hat aber so sehr darauf beharrt, dass es kein Betrug war, dass er eine Zivilklage gegen den Sender gestartet hat und den Hauptgewinn selbst einfordern wollte.
Ach.
Hat aber verloren, weil eben die andere Klage auch lief, ne?
Und wie geht's dem Breso? Also,
ja, pass auf.
Ist also, er darauf klargekommen?
Es war dann so, dass die alle verurteilt wurden. Die Ingrams beide zu 18 Monate Bewährungsstrafe und einem Bußgeld von 15.000 Pfund jeder. Und dazu noch eine Prozesskostenbeteiligung von jeweils 10.000 Pfund. Und der Richter hat danach gesagt, dass er von einem schäbigen Schuljungentrick ausgeht und nur von einer Gefängnisstrafe absieht, um die Eltern nicht von ihren Kindern zu trennen.
Ah ja, okay.
Aber auch schon krass, ne? Also so aus Mitleid keine Gefängnisstrafe aussprechen, ist interessant.
Ja, schon. Auf der anderen Seite sollen Richter ja auch mehrere Faktoren berücksichtigen,
klar,
und überlegen, ob eine Strafe das richtige Strafmaß ist, weil ja, also, oder eine Haftstrafe sozusagen das richtige Maß ist. Und so als Mensch kann ich das natürlich verstehen, dass es eher schön ist, wenn Kinder ihre Eltern behalten. Gleichzeitig jemand anderes, der für dasselbe dann in den Knast muss, wird sich auch sagen, ja, hätte ich Kinder, wäre ich noch frei. Correct. Ist vielleicht auch nicht so ganz fair, aber so einfach ist es nicht. Und wir sollten auch nicht abdriften ins Justizsystem, weil da sind wir wirklich alles andere als Experten.
Nicht sattelfest. Whittock hat eine einjährige Bewährungsstrafe bekommen, also der gehustet hat, und eine etwas mildere Geldstrafe.
Aber die Geldstrafe durften sie nicht von der Gewinnmillion bezahlen, nehme ich mal
an. Die haben das ja nie bekommen.
Das Geld wurde nie ausgezahlt,
genau.
Ja.
Das Ganze hatte natürlich Folgen, vor allem für Charles Ingram. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die, sag ich mal, Armeekarriere war zu Ende. Nach 17 Jahren Dienstzeit wurde er entlassen, wurde in den Ruhestand versetzt, durfte aber, und das finde ich interessant, seinen Rang behalten und auch die Pensionsansprüche.
Mhm.
Also es scheint keine fristlose Kündigung zu sein, so verstehe ich das, sondern mehr eine Freistellung.
Ja.
Spannend ist, dass er selbst daraus nicht so wirklich was gelernt hat.
Och Mensch, nee, Charles.
Er hatte nämlich
du kennst doch unseren Podcast. Du weißt doch, worum es geht. Es geht doch darum, richtig mit umzugehen.
Pass auf, er hatte ja dann massive Geldprobleme. Ne? Er hatte ja vorher schon 50.000, dann noch eine Geldstrafe. Zusätzliche Probleme hatte dann, als er einen Versicherungsbetrug versucht hat.
Mhm.
32.000 Pfund. Nachdem er angegeben hatte, dass sein Haus während einem Familienurlaub, da wurde eingebrochen, sagte er. Und zwar wurden antike Möbel gestohlen. Es stellte sich aber auch raus, dass das halt gelogen war. Ein Positives hat es. Er war danach B-Promi.
Okay.
Also dieser Fall ist halt so spektakulär, irgendwie dämlich, aber auch, es hat so eine Runde gemacht. Also es wurden tatsächlich Kurzserien drüber gefilmt. Es wurde drüber geschrieben. Er selbst war danach Schriftsteller. Und weil das so spektakulär war und in der britischen Presse so sehr rumging, ist er halt durch jede B-Promi-Show getingelt, die du dir vorstellen kannst. Bis hin zu, und das fand ich ganz spannend, der britischen Version von Frauentausch.
Was? Oh, wow. Das ist natürlich auch bitter, wenn dann so deine Karriere weitergeht. Aber ich meine, es ist, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, für welche Straftat würdest du dich verhaften lassen, um dann einen möglicherweise sexy Mugshot machen zu lassen, wo wir auch drüber geredet haben, manche Verbrechen werden halt nicht so sehr verurteilt wie andere. Und war das nicht im Zusammenhang mit Uli Hoeneß, dass man drüber gesprochen hat, dass in Deutschland vor allem so Finanzstraftaten immer so fast verherrlicht werden und die nie so schlimm verurteilt werden wie andere Straftaten. Ja. Da ging es doch darum. Und mir fällt gerade noch was anderes ein. Im deutschen Fernsehen gibt es doch auch diesen, heißt der Dagobert? Im Dschungelcamp war einer, der früher...
Das gucke ich nicht.
Ich auch nicht. Und
ja,
okay, manchmal habe ich es geguckt. Aber ich meine, dass in dem Zusammenhang eine, das war vor unserer Zeit, deswegen, ich kenne das nur durch die spätere Darstellung. Dann war, glaube ich, auch...
Durch die Geschichten, die er halt erzählt hat im Dschungelcamp. Immer, wenn ich mal reingeschaut habe.
Ja.
Durch Zufall.
Ey, du schaltest da rein und in dem Moment geht die Fernbedienung kaputt. Das ist immer wie verhext.
Die Batterien, ne? Da musst du fester drücken und es bringt auch nichts.
Ich setze mich auf die Couch, zack, lande ich auf der Taste 3 für RTL. Das ist wirklich fatal.
Hast du es auf der 3, ja?
Das ist automatisch.
Ja?
Hast du deine Senderreihenfolge automatisch angepasst?
Nicht. Nee, tatsächlich ist es 3 RTL, dann kommt Sat.1, dann kommt Pro7, RTL 2,
Kabel 1,
Vox.
Ja.
Ja, irgendwie ist es so.
Das ist halt meistens die Einstellung.
Warum ist das so?
Früher war das ein Ding, oder? Dass man sich noch überlegt hat, wo programmiert man was hin, weil es immer so kompliziert war, die Zahlen über 10 einzugeben.
Aber voll assi, ey. Also da würde ich doch als Vox sagen, ey, ich will den Platz von RTL. Warum beschweren die sich nicht mal?
Ja. Oder wenn ich einen Fernsehsender gründen würde, dann würde ich mich das allererste nennen. Und dann würde ich darauf beharren, dass ich auf die 1 komme.
Auf die 0.
Auf die 0. Das ist ja blöd, weil dann geht ja der Receiver an.
Wie?
Oder nee, der Videorekorder. Wie war denn das bei unserer Fernbedienung? Ah nee, das ist, wenn man auf AV drückt. Er vergisst es wieder.
Total also, durch den Wind. Wir halten fest, Justizthemen sind wir nicht ganz sattelfest und du auch nicht bei Technikthemen.
Ja, ganz genau. Obwohl Nick in Technik steckt. Ebenfalls nicht sattelfest bin ich in Berlin Tag- und Nachtthemen. Leon dagegen schon. Was geht
ich
da ab?
Das, ich hab keine Ahnung. Ich habe das früher gesuchtet, ey, ohne Scheiße. Ich weiß nicht,
hast du es wirklich geguckt?
Voll kann. Berlin Tag und Nacht habe ich so die erste Staffel und vielleicht so eine zweite. Also ich weiß gar nicht, ob es da Staffeln gab, aber das erste Jahr habe ich geguckt. Das zweite wurde dann schon weniger. Aber ich habe auch früher, es gab so einen Vorgänger beste Freund oder sowas.
Beste Freunde kann niemand.
Aber kennst du das? Hast du sowas nie geguckt?
Nee, beste Nee. Das habe ich wirklich gar nicht geguckt. Sowas gucke ich nicht. Ich gucke Dschungelcamp.
Aber das war wirklich, das war voll geil. Damals war das auch neu so. Naja, was heißt neu? Es ist ja nichts anderes als GZSZ oder sowas, nur mit Laien, mit wirklichen Laien.
Ja, ich finde schon, dass es was anderes ist. Also es ist halt viel rougher und auch spontaner gedreht. Ja.
Ich fand das total geil. Wirklich, ich finde auch den Gedanken, finde ich so cool, zu sagen, wir holen uns jetzt einfach authentische Leute.
Ja.
Und wir sagen denen, darum soll es in der Szene gehen, macht mal.
Ja, ja.
Das war voll cool. Und ich hätte, nach wie vor habe ich immer noch in meinem Kopf, wir müssen so ein Frankfurt 60311 machen und machen genau das,
ja,
und holen uns, keine Ahnung, jemanden, der aus dem Rotlicht kommt, wir holen uns einen Banker, weil Frankfurt so viele Kontraste bietet. Ja, das
stimmt.
Und wenn du das, diese Serie oder dieses Format nach Frankfurt holen würdest, hättest du die Geschichten von selbst.
Auf jeden Fall.
Das wäre so cool. Noch ein Drogi,
Rap,
weißt du?
Rap musste auf Rap jeden noch, Fall ja, mit rein.
Dann so ein, alle Klischees bedienen, weißt du, noch so eine
Eintracht, Fußball in irgendeiner Form, also
Student,
ja,
oder Studentin,
ja,
ah, das wäre richtig cool.
Könnte man einiges machen.
Jedenfalls war die Staffel, die ich geschaut habe, tatsächlich mit, das waren die ersten Staffeln, mit Anne Wünsche und Jan Like, und beide haben gerade Schlagzeilen gemacht von Anne Wünsche, ich weiß nicht, ob du die kennst?
Nicht wirklich.
Die geht durch alle Medien, rauf und runter, egal was die macht, die wird immer gehatet, und vor allem Olli Pocher hatte mit ihr so einen kleinen Krieg.
Ja, mit wem hatte Olli Pocher denn keinen kleinen Krieg?
Ja, aber mit ihr war tatsächlich das Größte.
Okay.
Weil Anne Wünsche hat Kinder, ich weiß nicht genau wie viel, 3 oder 4,
mhm,
ich glaube sogar auch mit unterschiedlichen Männern oder von unterschiedlichen Vätern, und sie zeigt ihre Kinder auf Social Media sehr, sehr offensiv. Und das, mhm, hat Olli Pocher immer extrem kritisiert.
Ah, das habe ich mitbekommen. Mit Amira damals noch zusammen, oder?
Ja,
haben die sich
genau
doch so krass positioniert gegens Kinder im Netz zeigen und, ja, haben so Kampagnen gestartet.
Aber Beziehungen
gestartet
im Netz nach außen tragen und Beziehungsstreit. Das ist in Ordnung, das ist okay.
Ja.
Und was ich aber viel kritischer irgendwie finde, ist, dass Anne Wünsche ja auch Onlyfans macht.
Ah.
Also ich finde die ganze Gedankenkonstrukt OnlyFans irgendwie seltsam. Ich bin aber auch nicht drin. Ich verstehe, OnlyFans ist eine Plattform, wo du dafür zahlst, dass du sexy Fotos und Videos bekommst von vermeintlich Prominenten meistens. Also am besten funktioniert, ich glaube, da gibt es auch private,
ja,
Leute, aber bei Promis funktioniert das am besten. Anne Wünsche ist da sehr, sehr aktiv. Und ich habe gerade gelesen, dass sie 1,5 Millionen Dollar über OnlyFans gemacht hat im Jahr. Und jetzt frage ich dich, ich habe ja meine Meinung fast schon so ein bisschen gesagt, dass ich das irgendwie komisch finde, aber bei 1,5 Millionen Dollar könntest du dir vorstellen, einen OnlyFans-Account zu machen, wo du so sexy Popo-Fotos machst?
Also 1,5 Millionen ist ein sowas von ein Brett. Also wenn ich jetzt, also man weiß ja nicht, ob das funktioniert. Kann natürlich sein, dass du...
Würdet ihr einen OnlyFans-Kanal von Nick aufrufen?
Also, aber es funktioniert genauso auch mit männlichen Creatern, glaube ich, habe ich gehört, oder?
Ja, klar,
also
ich kann mir nicht vorstellen, dass da zwischen
Mann
und Frauen...
Es gibt doch alles auf OnlyFans. Ich meine, also dass es beides gibt, weiß ich. Ich weiß jetzt nur nicht, wer da tendenziell mehr Income hat, also wer da erfolgreicher ist.
Aber ja, ich nehme schon an, dass du als weiblicher Creator da eine höhere Erfolgschance hast, einfach weil die Kerle empfänglicher sind, da ein Abo abzuschließen. Kann mir wenig
oder weil es einfach mehr Kerle gibt, die für weiblichen Content Geld bezahlen. Einfach so rein,
ja,
statistisch gesehen.
Meine ich ja.
Ja, okay. Ja.
Also ich weiß nicht, vielleicht fehlt auch einfach den Frauen der passende Creator, der sich da auszieht. Und vielleicht bist du das, der die Lücke füllt.
Glaube ich nicht.
Aber für 1,5 Millionen Dollar?
Also 1,5 Millionen finde ich krass. Für mich ist es natürlich nix.
Nix, also doch.
aber 1,5 Millionen ist natürlich schon crazy.
Man müsste es mal probieren.
Müsste man einfach mal machen. Also ich habe so einen Podcast gehört über OnlyFans.
Ach.
Das war ganz spannend, auch wenn ich ihn nicht ganz bis zum Ende gehört habe. Das war so eine Art Doku-Podcast über OnlyFans, wo es um dieses ganze Geschäftsmodell ging. Und da habe ich es in der Zeit gehört, wo das gerade so in aller Munde war. Und da war auch eine deutsche, ja, ich glaube, Creatorin nennt sie sich, deswegen sage ich es selber.
OnlyFans-Künstlerin.
OnlyFans-Künstlerin. Und es war schon spannend, auch schockierend, ehrlich gesagt. Da bei mir hängen geblieben ist, dass man da sehr schnell auch eigene Grenzen immer wieder überschreitet.
Das kann ich mir vorstellen.
Also, dass es nicht bei dem einen Dekolleté-Bild bleibt, sondern es geht dann halt immer weiter. Und du kriegst halt auch unmoralische persönliche Angebote. Ja,
das kann ich mir definitiv vorstellen. Weißt aber du hast aber ja wie nicht, kann man denn das nicht vermuten? Wie naiv musst du denn rangehen, um zu denken, die sind einfach vollkommen zufrieden mit dem, was ich ihnen vor die Füße werfe und die sagen danach nicht, schick mal Fuß.
Ja, ja, klar, natürlich. Aber vielleicht hast du ja trotzdem in deiner Welt eine gewisse moralische Grenze und sagst so, ich mache erstmal sowas für alle, also Abo-Modell quasi. Aber so wie ich das verstanden habe, wird es richtig interessant, wenn du halt personalisiert dann Sachen schickst. Also du kannst ja da dann auch deinen eigenen Content bestellen und jemand sagt, ich hätte gerne das hier als Foto, als Video oder wie auch immer und zahl dann dafür nochmal extra 80 oder 100 Tacken. Aber mittlerweile sehe ich so, ey, wenn da jemand Bock drauf hat, weil das hatte ich eben auch in diesem Podcast gehört, dass solange du da nicht gezwungen wirst, das zu machen und das dein Ding ist, dich auszuziehen, gibt es ja durchaus einige, die damit auch gerne Geld verdienen und das für sich selber vertreten können. Why not? Aber ich wäre es eher nicht.
Dann kommen wir zu Berlin Tag und Nacht Geschichte Nummer 2 und zwar Jan Like. Jan Like ist ja auch eine Skandalnudel, das erste Wort, was mir da in den Kopf kommt. Irgendwie so rein vom Style her finde ich ein cooler Typ. Mhm. Also rein von Optik, tätowiert, ne? Das ist schon krass, immer so ein Spruch auf den Lippen, ich weiß zu wenig über den. Aber ich kriege mit, dass er immer sehr viele Skandale am Start hat. Der erste, glaube ich, war, dass seine Frau in der Kneipe auch handgreiflich angegangen ist.
Sympathisch.
Und ja, der ist ja auch, also es ist ambivalent. Weißt du, auf der einen Seite kriege ich von ihm jedes Mal mit in seinen Stories, dass er irgendwen undisst und unhatet und ganz viel nur seine Meinung akzeptiert, sagen wir es so. Und auf der anderen Seite kommt dann so, ja, ich habe Depressionen und ich bin jetzt in Behandlung. Und ich denke mir immer, also wenn du doch tatsächlich psychische Probleme hast, dann sei doch auch ein bisschen empathisch und verstehe, dass das, was du da raushaust und wo du andere angreifst, vielleicht auch andere mitnimmt.
Ja.
Das ist so das, was ich mitbekomme. Die ganz aktuelle Nachricht war, dass er ein Kind bekommen hat. Ich glaube, das ist jetzt ein halbes Jahr alt. Mhm. Und er hatte einen Deal, einen Kooperationsdeal mit Zwerg Perten.
Ah,
die kennst du wahrscheinlich auch, gibt es in Frankfurt. Das sind die wo du
Kinderautositze
kaufen kannst. Autositze? Kann man nur Autositze?
Also ich kenne es vor allem für Autositze. Also dass du
das
da halt
stimmt,
so
ich glaube, ich werfe gerade was zusammen. Das sind die Autositze.
Genau, du fährst da mit deinem Auto hin und dann gucken die, was für dein Kind und dein Auto das richtige Modell ist. Und die legen es mehr so auf Beratung aus.
Genau.
Weil bestellen kannst du die Modelle ja überall.
Ja, wir waren mal da und wurden auch sehr, 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 sehr gut beraten, muss ich sagen. Allerdings hatten die nur die absoluten Top- und High-Class-Produkte und haben das dann gerechtfertigt mit, ja, wir wollen nur Sachen anbieten, die auch wirklich sehr, sehr gut getestet wurden.
Mhm. Und wir sehr gut daran verdienen können.
Richtig, so, das ist so ein bisschen mitgeschwungen.
Aber ist ja auch normal, dass man aktuelle Modelle führt und wenn du Sale willst und billig, dann buchst du halt auch keine Beratung, sondern kaufst es dir gebraucht oder bestellst dir ein Vorgängermodell im Netz. Wir waren auch damals dort und haben gedacht, das wäre jetzt super, 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 haben letztendlich auch dort einen Sitz gekauft, aber waren mit der Beratung jetzt nicht wirklich super zufrieden. Also das war eher unmotiviert.
Okay.
Ja.
Wir haben letzten Endes woanders gekauft, wo sie einfach Vorgängermodelle noch hatten, die auch gut getestet wurden, aber wo wir einfach einen Ticken noch sparen konnten, weil wir Zwillinge haben und das einfach doppelt ins Geld geht. Da ist so dieses aktuelle Modell für 400 € kaufen oder noch mehr. Das
ja, vor allem, weil ein Kindersitz halt auch ultra an Wert verliert. Also den kannst du ja nicht so leicht weiterverkaufen.
Jeder sagt ja nicht gebraucht
kaufen.
Genau,
du sollst Kindersitz nicht gebraucht kaufen. Da muss man schon gucken, dass man nicht zu viel Geld in den Sand setzt, aber gleichzeitig auf Sicherheit achtet.
Ja. Die Kooperation zwischen Zwerg Perten und Jan Like ist gescheitert, möchte ich sagen.
Das passt ja auch hierher.
Die haben, das fand ich wirklich auffällig, In der Instagram-Story haben die Zwergperten einen Post abgesetzt, einen Textpost, in dem sie sagen, ja, like bitte, lösch alle Hinweise darauf, dass wir jemals zusammengearbeitet haben. Und sie begründen das mit seiner politischen Einstellung und Statements, die er zuletzt abgesetzt hat.
Okay.
Was genau das war, weiß ich nicht, ehrlich ja. gesagt. Keine Ahnung, könnte ich jetzt nur vermuten, aber da ich das nicht zu 100% weiß, lassen wir es weg.
Ja, besser ist es.
Aber das nur über die Instagram-Story zu machen, ist auch seltsam.
Ja, es klingt dirty, ehrlich gesagt. Auf der anderen Seite, bei allem, was du schon vorher über Jan Like erzählt hast,
fragt aber das man, weißt du doch vorher.
Eben,
du genau. holst dir doch so einen Kooperationspartner rein und checkst, was ist das eigentlich für ein Typ.
Ja, und Zwergperten ist ja jetzt wirklich nicht die Ecke, wo man sagen würde, so Skandal, Promi, Glamour, Beef Creator passen da jetzt hin. Also
und muss auch sein, ne? Das muss man genau sagen. Muss also überhaupt nicht sein. Die werden ja nicht gezwungen, ja. Jan Like jetzt eine Koop zu machen.
Ja, und Jan Like fand es bestimmt super, oder?
Jan Like hat auch bei Instagram wieder so ein bisschen nachgetreten.
Oh Mann.
Hat nie Bock. Eh blöd. So.
Und Leute.
Aber das ist immer das Allerbeste, ne?
Klärt es doch vorher ja. und klärt es dann danach, wenn Stress ist im Stillen.
Aber, also, irgendwas musste er ja auch öffentlich machen.
Mhm.
Oder? Also, würde man dann danach gar nichts sagen? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich wirklich gefragt, wenn jemand öffentlich dich so anzählt, so bei allem öffentlichen Beef, wenn dich jemand öffentlich anzählt, wie reagierst du?
Das
lässt du es einfach versanden oder?
Gute Frage, aber ich schätze mal, dass Zwergperten.
Jetzt gar nicht unbedingt auf die Zwergperten gemünzt, aber nehmen wir mal an, und da sind wir wieder bei Anne Wünsche, ein Olli Pocher disst dich an. Lässt du es einfach versanden oder reagierst du drauf? Mit dem Wissen, dass es danach wahrscheinlich größer wird.
Genau, es wird danach größer, aber du hast auch das Gefühl, dich zu rechtfertigen, weil du bist ja der Meinung, dass du im Recht bist, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Ja, aber und dass du das auch machen musst, ne? Also du kannst ja nicht einfach diese Behauptung stehen lassen, sondern du musst ja sagen, wie du es siehst.
Ja, schwierig. Aber wenn du das halt immer weiter treibst, dieses Spiel, dann bist du irgendwann so wie Mäus.
Oh, war der nicht auch im Knast gerade?
Keine Ahnung.
Doch.
Von unserem Account bin ich ihm gestern endlich entfolgt.
Mhm.
Ich habe das alles nie verstanden, was Mois da macht. Aber diese ganzen Stories mit Klarstellung, Richtigstellung, Justiz, 1000 Rechtschreibfehler und falsche Aufenthaltsgenehmigung und der schuldet dem Geld und das Label hat den verarscht und sowas. Das ist sowas von ganz räudiger, schlimmer Content nenne ich es jetzt mal, also er interessiert mich auch einfach zu wenig, aber das muss doch nicht sein, dass du im Netz dein Beef auslebst. Auf der anderen Seite unterhält man sich natürlich
drüber. Muss mal kurz einordnen, Mois, für alle, die ihn jetzt vielleicht nicht kennen, ist ein YouTuber, der hat angefangen als YouTuber, der hat angefangen als Reaction-YouTuber auf Rap-Musik, wurde dann bekannt in der Rap-Szene, hat dann am Anfang YouTuber, also mit Rappern YouTube-Videos gemacht, hat dann selbst Musik gemacht und jetzt am Ende hat er Geld verschenkt auf der Straße. Also er hat Playstations gekauft und hat die Kindern geschenkt, hat Geld verschenkt, hat so ganz emotionalen Content gemacht, wo er Obdachlosen Geld und Essen geschenkt hat und man hat immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, oh, weiß nicht.
Er will sein Image reinwaschen.
Ja, irgendwie ist das komisch. Und jetzt
und zwischendrin waren auch noch einige Sachen mit Anzeigen.
Ja, genau. Und jetzt hat sein ehemaliger Geschäftspartner, Maestro heißt der auch ein Mensch ist, der zu hinterfragen ist, sagen wir es mal so.
Ja.
Der hat früher, die haben gemeinsam Musik gemacht und so weiter. Ich war da ein bisschen drin in der Bubble. Und Maestro sagt, er schuldet Mois schuldet ihm noch Geld, auch relativ viel Geld, eine sechsstellige Summe. Mois sagt nein. Und im Zuge dessen war tatsächlich er, Mois, wohl in Untersuchungshaft.
Ach krass.
Ist jetzt aber wieder rausgekommen und ganz, ganz seltsame, unangenehme, komische Geschichte. Die Nummer mit der fehlenden Aufenthaltsgenehmigung hast du ja auch gesagt, das spielt da wohl angeblich auch noch mit. Also es ist wirklich,
also wenn wir
es
euch
gibt
einen
Untiefen
Tipp,
von
genau,
von
wenn wir
YouTube.
Euch einen Tipp geben dürfen, wem ihr nicht folgen braucht, dann ist es Mois Kid.
Ja, aber wem ihr vielleicht folgen könnt, ist diesem Podcast.
Ja.
Falls ihr das Ganze jetzt auf einer Plattform geschaut habt, wo es kein, oder gehört habt, wo es kein Video gibt, checkt mal YouTube aus. Fröhlich und lässig, du hast vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist der YouTube-Kanal von uns, wo wir die Folgen auch hochladen. Und alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge.
Genau, das heißt, ihr braucht da keinen Spotify-Premium-Account, um das Ganze als Video zu gucken. Das wäre sozusagen der Vorteil, wenn ihr das Ganze schauen wollt auf dem Fernseh, Tablet oder wie auch immer. Und ansonsten freuen wir uns sehr, dass ihr bis hierhin gekommen seid. Yes. Die Ultrascheidis, die bis zum Schluss am Start sind.
Scheidi Gang!
Wir lieben es! Nach wie vor macht uns dieser Podcast so unglaublich Spaß. Wir danken euch fürs Zuhören und hören uns in 2 Wochen wieder.
Nicht vergessen zu folgen und zu bewerten. Bitte, bitte. Oh, das klang jetzt sehr flehend. Hey, wäre cool, wenn ihr folgt und bewertet, Mann. Haut rein.